Radio Jade mit dem Jade Echo.
Aus dem Studio in Wilhelmshaven am Mikrofon für Sie, auch in der kommenden Stunde. Na gut, knappen Stunde noch. Jochen Schlüter, moin moin. Und mein Studiogast ist bereits auch anwesend, zu meiner großen Freude. Es handelt sich dabei um niemanden geringen als Pavel Krämer. Nein, Kermer heißt er, den Chefarzt der Neurologie im Krankenhaus Sander Busch. Ladies and Gentlemen. Als Gast im Studio begrüße ich jetzt Herrn Professor Dr. Pavel Krämer, den Chefarzt der Neurologie im Krankenhaus Sander Busch. Moin, Herr Krämer.
Moin.
Herr Krämer, die heutige Situation ist ja anders als in Ihrem Praxisalltag, wo Sie mit den Leuten quasi vis-à-vis sprechen können. Damit unsere Hörer sich ein Bild von Ihnen machen können, gehen wir vielleicht erstmal auf ein paar technische, in Anführungszeichen, Daten ein. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Arzt zu werden bei diesem Fall, oder in diesem Fall, kommt Beruf ja durchaus von Berufung?
Ich glaube, das kann man in meinem Falle sagen, ja. Der Wunsch, Medizin zu studieren, hat sich bei mir schon recht früh entwickelt. Durch einen Unglücksfall in der Familie habe ich bereits in frühester Jugend mir vorgenommen, den Arztberuf aufnehmen zu wollen. Ich habe dann das Medizinstudium auch in der Tat nach dem Abitur aufgenommen und dann in Freiburg studiert. Die Frage, wie ich dann zur Neurologie gekommen bin, die schließt sich ja an. Das war in der Tat ein bisschen kurvenreich, sagen wir mal. Ich wollte ursprünglich mich dem Fachgebiet der Neurochirurgie zuwenden. Wer mich persönlich kennt, weiß aber, dass ich einen kleinen Sehfehler habe. Und mein neurochirurgischer Lehrer damals in Freiburg hat mir unmissverständlich klargemacht, dass es nicht sinnvoll ist, mit so einem Sehfehler im Gehirn rumzuwerkeln. Und so habe ich mich der konservativen Neuromedizin verschrieben und bin Neurologe geworden.
Und damit noch nicht genug. Sie sind ja jetzt derzeit in Sander Busch der Chefarzt der Neurologie. Wie ist Ihr Lebensweg verlaufen, dass Sie dort gelandet sind?
Ich habe mich in der Tat aus Süddeutschland langsam peu à peu Richtung Norden vorgearbeitet. Habe, wie gesagt, in Freiburg studiert, dann in Tübingen meine Ausbildung zum Facharzt für Neurologie begonnen. Habe dann einen mehrjährigen Auslandsaufenthalt eingelegt und bin dann in Göttingen gelandet. Und zum damaligen Zeitpunkt, bevor ich nach Sander Busch gekommen bin, war Sander Busch noch akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin Göttingen. Und so lag es nahe, als die Position vakant wurde, mich dann als leitender Oberarzt der Neurologischen Universitätsklinik in Göttingen auf diese Stelle zu bewerben. Und so bin ich dann im November 2011 Herrn Professor Rohkamm in der Chefarztposition in Sander Busch nachgefolgt.
Und womit Sie sich dann in Ihrem Alltag überwiegend als Neurologe zu beschäftigen haben, das klären wir nach der nächsten Musik. Gast im Studio ist jetzt Professor Dr. Pavel Krämer, der Chefarzt der Neurologie im Krankenhaus Sander Busch. Die Neurologie ist ja die Wissenschaft und Lehre vom Nervensystem, seinen Erkrankungen und deren medizinischer Behandlung. Eine zunehmend bei Menschen gerade zwischen 20 und 40 Jahren auftretende Erkrankung ist die Multiple Sklerose. Herr Krämer, was sind die ersten Anzeichen? Wann sollte der Betroffene einen Arzt aufsuchen?
Also bei der Multiplen Sklerose muss man sagen, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, ist das eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen des jungen Erwachsenenalters. Das Problem der Multiplen Sklerose ist, dass sie sehr mannigfaltige Beschwerden machen kann in ihrer Erstmanifestation. Deswegen ist sie auch als die Erkrankung der 1000 Gesichter bekannt. Die Bandbreite von Beschwerden reicht von Gefühlsstörungen, dass es irgendwo taub wird, Sehstörungen auf einem Auge, bis hin zu Lähmungserscheinungen einer Extremität. Wenn der Patient zum Arzt kommt, und das tun die Patienten in der Regel, wenn die Beschwerden zum Beispiel einen Tag anhalten, wenn ich einen Tag nur noch Milchglas sehe, dann bin ich spätestens beim Augenarzt am nächsten Tag. Und da ist es dann so, dass der Augenarzt entscheidet, ob er den Patienten zum Neurologen schickt. Wenn die Patienten dann zu uns kommen, wird natürlich wie bei allen Patienten zunächst die Krankengeschichte erfasst, ja, wie haben die Symptome sich entwickelt, wie ist der zeitliche Verlauf, um dann die Patienten auch entsprechend ausführlich körperlich zu untersuchen. Wenn das geschehen ist und wir den Eindruck haben, dass es sich um eine Multiple Sklerose handeln könnte, die eine entzündliche Erkrankung des Nervensystems darstellt, dann schließen sich Untersuchungsmethoden wie zum Beispiel eine Kernspintomographie des Kopfes, verschiedene elektrophysiologische Untersuchungen, bei denen wir die Leitfähigkeit der Nerven im Rückenmark und im Gehirn untersuchen, und dann auch eine sogenannte Lumbalpunktion an, bei der wir eine geringe Menge der das Nervensystem umspülenden Flüssigkeit, das sogenannte Nervenwasser, gewinnen, um dort untersuchen zu können, ob sich im Nervensystem eine Entzündung findet.
Bevor Sie zu diesen von Ihnen eben angesprochenen weiterführenden Untersuchungen kommen, was sind für Sie so Anzeichen bei der Erstuntersuchung, von der Sie anspringen, wie, ja, Hund auf den Knochen, von wegen, das könnte MS sein?
Also es gibt kein so eindeutiges Zielsymptom, nach dem wir suchen. Aber der Neurologe unterscheidet Schäden des peripheren Nervensystems, also die Nerven in den Beinen und Armen, von Schäden im Zentralnervensystem, also Schäden im Gehirn oder im Rückenmark. Und die Multiple Sklerose ist eine Entzündungserkrankung des zentralen Nervensystems. Das heißt, wir suchen nach klinischen Zeichen, die für einen Ausfall im Zentralnervensystem passt. Dazu klopfen wir Reflexe, gucken an, wie die Gefühlsstörungen, mit denen der Patient in die Klinik kommt, verteilt sind. Und dieses charakteristische Verteilungsmuster oder die Ausprägung der Reflexe und der Lähmungserscheinungen gehorcht verschiedenen neuroanatomischen Grundlagen. Und daraus können wir schließen, ob diese Einschränkung, die der Patient mitbringt, eher im Gehirn zu suchen ist oder in peripheren Nerven. Und bei der Multiplen Sklerose ist es so, der Schaden liegt im Zentralnervensystem, also zum Beispiel im Gehirn, und dann machen wir weiterführende Untersuchungen.
Wenn dann die Diagnose MS lautet, wie geht es dann weiter?
Nun, für die Patienten ist das ja erstmal ein Schock. Multiple Sklerose ist ja, sagen wir mal, in der Laienpresse auch noch als Erkrankung, glaube ich, präsent, die man nicht so gut behandeln kann. Das ist heutzutage nicht mehr richtig. Also wenn man die Uhr 30 Jahre zurückdreht, als ich angefangen habe in der Neurologie, waren die Möglichkeiten sehr begrenzt bzw. gar nicht vorhanden. Inzwischen haben wir eine ganze Latte von zugelassenen Medikamenten, die das Immunsystem in einer Art und Weise modulieren, dass die Erkrankung keine Aktivität mehr aufweist. Und über diese therapeutischen Möglichkeiten sprechen wir natürlich mit dem Patienten. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Form der Erkrankung vorliegt, also wie aktiv die Erkrankung ist, das heißt, wie aggressiv man therapieren muss. Und dann entscheiden wir mit dem Patienten gemeinsam, welches Präparat für die individuelle Person geeignet ist, und beginnen die Therapie.
Sie sprachen gerade explizit von Behandlung. Schließe ich daraus richtig, dass es eine Heilung aber von MS nicht wirklich gibt?
Das ist richtig geschlossen, ja. Wir haben im Moment keine Möglichkeit, die MS zu heilen, beziehungsweise die Schäden, die die Entzündung im Nervensystem hinterlassen hat, zurückzudrehen, weil man Schäden im Gehirn nicht reparieren kann. Aber wir können den Entzündungsprozess, der ein Voranschreiten der Erkrankung bedingt, gut unterdrücken, sodass die Hoffnung berechtigt ist, dass ein Voranschreiten der Erkrankung unterbunden werden kann. Das heißt im Klartext für die Patienten, dass ein großer Anteil der Patienten ein ganz normales Leben mit normaler Berufstätigkeit und vor allen Dingen normaler Lebenserwartung führt. Das Bild, was viele im Kopf haben, nämlich dass innerhalb von wenigen Jahren der Rollstuhl droht, das ist sicher nicht realistisch, und da ist es sinnvoll, sich mit den entsprechenden Experten dann auseinanderzusetzen, damit wir da eine falsche Einschätzung auch frühzeitig unterbinden können.
Da diese Erkrankung etwas salopp gesagt eine reine Kopfsache ist, nehme ich an, wird sich die Therapie ausschließlich medikamentös dann durchführen lassen?
Ja, die Therapie ist in der Regel eine medikamentöse. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, entweder durch regelmäßige Injektionen, die der oder die Patientin selbsttätig durchführen kann, aber inzwischen auch Tabletten, die so das Immunsystem modulieren, dass der Entzündungsprozess unterbunden werden kann. Wenn die Erkrankung einen aggressiveren Verlauf nimmt, und auch das gibt es in einem gewissen Prozentsatz der Patienten, dann haben wir aber heute auch wirksame Medikamente zur Verfügung, wie zum Beispiel bestimmte monoklonale Antikörper, die so in das Immunsystem eingreifen, dass auch bei den Patienten, wo die Erkrankung eine hohe Aggressivität aufweist, man den Entzündungsprozess nachhaltig unterdrücken kann und somit ein Voranschreiten eines möglichen Behinderungsprozesses verhindern kann oder teilweise sogar etwas zurückdrängen kann.
Nun gibt es Krankheiten, von denen man zum Beispiel, ich gehöre zu den Leuten, die sich vorwerfen können, selbst ganz unschuldig an deinem Diabetes bist du nicht. Wie verhält sich das bei MS? Gibt es da Möglichkeiten der Prävention?
Ja, also es wird heutzutage intensiv diskutiert, dass verschiedene Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Vitamin D-Mangel, Exposition zu unterschiedlichen Keimen in der Kindheit. Also es gibt verschiedene wissenschaftliche Ansätze, die die Rolle von Darm und Immunsystem für die Entwicklung einer immunologischen Erkrankung im Gehirn untersucht. Ganz klare Zusammenhänge oder gar Behandlungsansätze hat man diesbezüglich nicht, aber das ist in der Tat ein sehr spannendes wissenschaftliches Feld, was sich auch mit Zwillingsforschung beschäftigt, wo wir in den nächsten Jahren noch deutliche Weiterentwicklungen erwarten dürfen, die dann auch Einzug in die klinische Therapie finden werden.
Natürlich beschäftigen Sie sich nicht ausschließlich mit Multiple Sklerose, auch Parkinson zum Beispiel gehört mit zu Ihrem Themengebiet. Darüber sprechen wir nach den Nachrichten um 16:30 von und mit Maren Bruns. Und vorher gibt's jetzt hier erst einmal auch noch ein bisschen Musik. Zu Gast im Studio hier auf der 87,8 ist nach wie vor Professor Dr. Pavel Kermer, der Chefarzt der Neurologie im Krankenhaus an der Busch. Herr Kermer, wir haben eben über die Symptome und die Behandlung bei Multiple Sklerose gesprochen. Sie arbeiten im Krankenhaus Sanderbusch, dem einzigen zertifizierten Zentrum der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, kurz DMSG. Was heißt als einzige zertifiziert?
Ja, als einzige zertifiziert heißt natürlich nicht, dass es in Deutschland keine weiteren Zentren gibt, sondern hier im Nordwesten gibt es kein weiteres Zentrum, was die Voraussetzung erfüllt, ein solches Zertifikat zu erhalten. Was zählt dazu? Wir haben gewisse Standards zu beachten, was die Diagnostik und auch die Therapie der Multiple Sklerose angeht. Das heißt, wir halten alle diagnostischen Möglichkeiten, die standardmäßig vorgehalten werden müssen, vor und auch können unseren Patienten alle therapeutischen Möglichkeiten anbieten, die heutzutage zur Behandlung der Multiple Sklerose zur Verfügung stehen. Dazu kommt auch noch, dass wir in engem Kontakt zu Patientenselbsthilfegruppen sind, dass wir uns wissenschaftlich betätigen, dass wir zum Beispiel an Datenbanken teilnehmen, wo wir Daten nach Einwilligung selbstverständlich der Patienten an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft weitergeben, damit auch in Zukunft sich die therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten für die Multiple Sklerose zum Wohle der Patienten weiterentwickeln können.
MS zählt natürlich nicht als einziges zu Ihren Aufgabengebieten. Widmen wir unser Augenmerk jetzt der Parkinson-Krankheit. Von der sind im Gegensatz zu MS eher ältere Menschen betroffen. Was sind da die ersten Alarmsignale für eine eventuelle Schüttellähmung?
Die Parkinson-Erkrankung ist eine Erkrankung des älteren Menschen, das haben Sie schon völlig richtig bemerkt, und gehört zu den sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen. Das heißt, bei dieser Erkrankung gehen bestimmte Nervenzellverbände zugrunde und das resultiert dann für den Patienten spürbar in einer Veränderung der Beweglichkeit. Die Parkinson-Erkrankung gehört zu den Bewegungsstörungen, bei denen man an Bewegung verarmt. Der Patient merkt das zum Beispiel, dass er am Boden kleben bleibt, nicht mehr so flüssig gehen kann, dass sich das Schriftbild beim Schreiben verändert, dass die Sprache monotoner und von ihrer Sprachmelodie weniger moduliert wird, dass die Mimik sich verarmt, fällt häufig den Angehörigen auf. Und Ursache ist, wie gesagt, ein Untergang der einer bestimmten Nervenzellgruppe im Gehirn. Man weiß allerdings inzwischen, dass die charakteristischen Veränderungen, nämlich bestimmte Eiweißablagerungen, die als pathologisches Merkmal dieser Erkrankung im Gehirn zu finden sind, dass die frühzeitig im Darm und im Nervensystem des Darms sich ausbreiten. Den Darm hatten wir heute schon mal bei der Multiple Sklerose, auch bei der Parkinson-Erkrankung inzwischen sehr wichtig. Man weiß allerdings nicht, was diesen pathologischen Prozess anstößt, der zum Teil 20 Jahre der klinischen Manifestation dann vorausgehen kann.
Woran genau erkennen Sie denn, wenn es soweit ist, dass es, die Frage stellt die schon eben auch bei MS, woran erkennen Sie dann haargenau, dass ist Parkinson und nichts anderes?
Im Gegensatz zur Multiplen Sklerose ist die Parkinson-Erkrankung durch eine ganz bestimmte Symptomkonstellation gekennzeichnet. Es ist in der Tat auch heute noch so, nachdem die Erkrankung ja fast 200 Jahre beschrieben ist, dass wir keine apparative Möglichkeit haben, Parkinson zu beweisen, sondern die Diagnosestellung fußt im Wesentlichen immer noch auf der klinischen Untersuchung durch den Neurologen. Das heißt, durch eine Symptomkombination von Bewegungsarmut, der Experte bezeichnet es als sogenannte Akinese oder Hypokinese, das heißt eine verminderte Beweglichkeit, mit verschiedenen anderen Symptomen, wie zum Beispiel einem Ruhezittern, wir bezeichnen das als Ruhetremor, oder einem Zahnradphänomen bei passiven Bewegungen von größeren Gelenken, das bezeichnet man dann als Rigor. Diese Konstellation von Kardinalsymptomen erlaubt unter gewissen Voraussetzungen die klinische Diagnosestellung einer Parkinson-Erkrankung.
Was sind bei dieser Erkrankung die Ursachen, beziehungsweise gibt es da die Möglichkeit der Prävention?
Die Ursachen der Parkinson-Erkrankung sind, wie ich gerade sagte, zwar von der Morphologie, also vom Aussehen her beschrieben. Das heißt, der Pathologe kann an Hirngewebe oder an Darmgewebe die pathologischen Charakteristika einer Parkinson-Erkrankung erkennen. Diese spezifischen Eiweißablagerungen, die für die Parkinson-Erkrankung typisch sind, kann man leider bis heute nicht beeinflussen. Das heißt, man kann diese Eiweißablagerung nicht auflösen. Ja, da gibt es wissenschaftliche Ansätze, die sich damit beschäftigen, aber die Therapie der Parkinson-Erkrankung ist bislang eine rein symptomatische. Das heißt, wir können den Krankheitsverlauf nicht beeinflussen und das Voranschreiten der Erkrankung nicht aufhalten. Wir können nur Symptome lindern. Für die Prophylaxe muss man fairerweise sagen, da sind die Möglichkeiten begrenzt, weil der Patient ja gar nicht merkt, wenn der Krankheitsprozess schon 20 Jahre vor Ausbruch der Bewegungsstörung anfängt. Aber es gibt Dinge, Kaffeekonsum, Nikotinkonsum, die in dem Zusammenhang diskutiert werden. Nikotin soll eher die Parkinson-Erkrankung verhindern. Ähnliches gilt für Kaffeekonsum, aber das ließ sich in großen Studien jetzt nicht eindeutig nachweisen, sodass man daraus keine klare Empfehlung ableiten kann, wie man sich, also man soll jetzt nicht anfangen zu rauchen, um Parkinson zu verhindern. Dafür kauft man sich genügend andere Risiken ein. Das ist sicher nicht sinnvoll. Also eine klare Aussage darüber kann ich leider nicht treffen.
Vielen Dank erstmal soweit. Wir unterhalten uns gleich über ein weiteres Krankheitsbild, mit dem Sie auch konfrontiert werden, bei dem allerdings der Patient durchaus die Möglichkeit hat, das eine oder andere zu tun, auch im Vorfeld. Gast im Studio nach wie vor der Chefarzt der Neurologie im Krankenhaus Sanderbusch, Professor Dr. Pavel Kermer. Im Gegensatz zu MS und Parkinson, über die wir schon gesprochen haben, überrascht der Schlaganfall die Betroffenen von jetzt auf gleich. Oder gibt's da doch irgendeine Vorwarnung?
Also wie der Begriff Schlaganfall schon sagt, trifft einen das Schicksal aus heiterem Himmel. Es ist allerdings bei einem nicht unerheblichen Prozentsatz der Patienten so, dass im Vorfeld, schon Wochen vorher, sich vorübergehende neurologische Defizite abspielen können, die nicht ernst genommen werden. Das heißt, wenn zum Beispiel die Großmutter 10 Minuten nicht klar spricht oder eine einseitige kurzfristige Blindheit aufweist, dann führt es häufig nicht dazu, dass die Patienten den Arzt aufsuchen. Das ist aber ein Problem, weil wenn es dann zu einer bleibenden Schädigung kommt und zu einer bleibenden Durchblutungsstörung im Gehirn, ist häufig, sagen wir mal, der schlimmste Fall schon eingetreten, den man unter Umständen vielleicht hätte verhindert werden können. Das heißt, auch vorübergehende Ausfälle sollten auf jeden Fall dazu führen, den Arzt aufzusuchen beziehungsweise die Rettungskette in Kraft zu setzen. Und was man sich so merken kann, ist aus dem amerikanischen Sprachgebrauch die sogenannte FAST-Regel. F steht für Face, Gesicht, wenn eine Gesichtshälfte runterhängt, auch nur kurzfristig. A steht für Arm, wenn die Menschen den Arm nach vorne halten und ein Arm sinkt ab. FAST, also S steht für Sprache, Speech, ja, das heißt, wenn die Sprache verwaschen ist oder gar keine sinnvolle Sprache möglich ist, auch nur für Minuten, dann ist Gefahr in Verzug. Und damit das T für Time, Sie sollten dann unmittelbar die Rettungskette in Gang setzen und damit die 112 wählen, um den Notarzt zu Ihnen zu geleiten, um dann eine Entscheidung treffen zu können, ob eine notfallmäßige Einweisung ins Krankenhaus notwendig ist.
Sie haben ja gerade schon grob beschrieben, was im Körper passiert. Jetzt heißt es aber vor allem auch, wie Sie sagten, die Rettungskette in Kraft setzen. Gerade für mich als absoluten Laien auf dem Gebiet kriege ja diese Dinge vielleicht gar nicht jetzt live mit. Es soll ja auch schon Schlimmeres vorgekommen sein, nämlich, dass der Mensch einfach umfällt. Woran erkenne ich, dass es sich dabei um Schlaganfall handelt, oder ist das im Grunde irrelevant? Hauptsache, ich rufe die 112, und zwischendrin sind ja aber auch Erste-Hilfemaßnahmen durchaus nicht schädlich. Worauf ist da zu achten?
Also in der Regel kommt es, wenn der Schlaganfall eintritt, nicht zu einer Situation, wo Sie als Laie wiederbeleben müssen, sondern sie, wenn sie ihr Gegenüber beobachten und ein schiefes Gesicht feststellen, eine Lähmung einer Halbseite oder vor allen Dingen die Sprachstörung, dann müssen sie gar nichts weiter machen, außer die 112 wählen, die entsprechenden Personalien übermitteln und die Sanitäter zum Patienten rufen. Was auch hilfreich ist, wenn zum Beispiel eine Medikamentenliste vorliegt, damit der behandelnde Arzt dann im Krankenhaus weiß, ob der Patient zum Beispiel blutverdünnende Medikamente nimmt, die dann die weitere Versorgung maßgeblich beeinflussen.
Sie und Ihre Kollegen unterscheiden ja auch zwischen zwei Arten Parkinson. Inwiefern?
Also, Entschuldigung, nicht Parkinson, sondern Schlaganfall.
Genau. Die zwei Arten Schlaganfall, die Sie als Laie am Patienten nicht unterscheiden können, ist die Durchblutungsstörung im Gehirn, der sogenannte Hirninfarkt, der durch eine Minderversorgung des Hirngewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen, zum Beispiel durch den Verschluss eines Blutgefäßes, zustande kommt. Und im Gegensatz dazu gibt es auch noch die sogenannte Hirnblutung, bei der ein Gefäß einreißt und es in das umliegende Hirngewebe einblutet. Diese verschiedenen Arten können sehr ähnliche Symptome machen und teilweise auch gar nicht unterscheidbar sein. Wir unterscheiden dann, wenn der Patient in die Klinik kommt, nachdem wir uns ein Bild gemacht haben, wird der Patient sofort in die Computertomographie gelegt, also ein sogenanntes Schichtröntgen, wo Scheibenbilder des Gehirns angefertigt sind, wo wir sehr genau unterscheiden können, ob eine Blutung oder eine Durchblutungsstörung vorliegt. Und danach richtet sich dann natürlich auch unser weiteres therapeutisches Vorgehen.
Das ist die Frage, wie sieht es dann mit der Behandlung und auch dem Leben nach einem Schlaganfall aus? Was gibt es da für alternative Möglichkeiten und Ansätze?
Das Wichtigste für den Patienten ist, dass er möglichst schnell ins Krankenhaus kommt. Deswegen sollte man auch nicht viel Zeit verlieren. Viele Patienten, die sagen, ich rede nicht richtig, rufen ihre Kinder an oder versuchen, jemand anders zu erreichen. Wichtig ist Rettungskräfte, Weg ins Krankenhaus, weil wir haben ein sehr begrenztes Zeitfenster, in dem wir gefäßeröffnende Maßnahmen ergreifen können. Man macht es entweder in Form einer sogenannten intravenösen Lysetherapie, wo wir ein Medikament spritzen, das das Gerinnsel wieder auflösen soll, was das Gefäß verschlossen hat. Das dürfen wir nur innerhalb der ersten 4,5 Stunden nach Symptom beginnen. Das heißt, man hat im englischen Sprachraum wieder einen Begriff geprägt, Time is Brain, Zeit ist Gehirn, und man kann sagen, dass innerhalb einer Stunde unbehandelten Schlaganfall im Gehirn 780 Kilometer Nervenfasern zugrunde gehen. Das heißt, jede Minute, die der Patient schneller in der Klinik ist und eine sogenannte rekanalisierende, also gefäßwiedereröffnende Therapie erfolgen kann, ist Gold wert. Als zweite Option gibt es auch die Möglichkeit, mit einem Katheter direkt in das Gefäß hineinzufahren und das Gerinnsel herauszuziehen und damit die Durchblutung wiederherzustellen. Das ist eine Therapieoption, die bislang nur sehr ausgewählten Zentren zur Verfügung stand. Wir haben aber jetzt gerade letzte Woche in Sanderbusch eine neue Angiografieanlage in Betrieb gesetzt, also eine Anlage, wo wir Gefäßdarstellung mit Kontrastmittel im Gehirn in Echtzeit machen können, und werden jetzt auch die sogenannte Thrombektomie etablieren. Also ein entsprechender Experte geht mit einem Katheter vor Ort und macht das Gefäß wieder auf.
Ein Leben nach dem Schlaganfall, wie gestaltet sich das?
Viele Patienten, und da muss man auch sagen, der Schlaganfall ist ja eine Erkrankung des älteren Menschen, und ich kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Schlaganfall in unserem Patientenkollektiv, und wir behandeln in Sande stationär circa 3.500 Patienten im Jahr, etwa ein Drittel aller Patienten ausmacht. Das ist eine häufige Erkrankung, die natürlich Folgen hat. Denn wenn dem Patienten nicht in der Form geholfen werden kann, dass sein Gefäß wiedereröffnet werden kann und die Durchblutung nicht wiederhergestellt werden kann, dann sind die Schäden, die im Gehirn passiert sind, natürlich nicht wieder gut zu machen. Das heißt, der Patient muss in vielen Fällen mit einer bleibenden Behinderung rechnen. Und diese bleibende Behinderung versucht man dadurch zu minimieren, dass man den Patienten entsprechenden rehabilitativen Maßnahmen unterzieht, um die Funktionalität wiederherzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, dass man die Risikofaktoren, die der Patient mitbringt für das Erleiden eines Schlaganfalles, möglichst effizient medikamentös behandelt. Dazu zählt natürlich, dass man zunächst erstmal eine umfangreiche Diagnostik macht und erstmal guckt, warum hat er überhaupt den Schlaganfall bekommen? Was ist sein individuelles Risiko? Und dieses Risiko muss dann entsprechend behandelt werden.
Sie sprachen gerade das Zauberwort aus, Risiko. Wer ist denn besonders gefährdet? Also jetzt mal von Rauchern, man sieht es auf jeder Zigaretten- und Tabakpackung stehen. Risiko für Schlaganfall wird dadurch erhöht. Wer ist noch besonders gefährdet?
Also man muss erstmal unterscheiden, ob wir es mit modifizierbaren Risikofaktoren zu tun haben oder nicht modifizierbaren Risikofaktoren. Das Alter ist der wichtigste Risikofaktor für das Erleiden eines Schlaganfalles. Und zwar unabhängig davon, ob wir über eine Hirnblutung oder eine Durchblutungsstörung reden. Das Alter können wir natürlich nicht beeinflussen. Ja, das ist sozusagen uns vorgegeben. Aber Dinge wie Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, Übergewicht, Ernährung, mangelnden Sport, das alles können wir beeinflussen und können wir entsprechend auch modulieren, um unser Risiko zu senken.
Wie sieht es dementsprechend, ich hörte da mal was leugnen, zum Beispiel mit Migräne oder für Migräne anfälligen Personen aus?
Ja, es ist in der Tat so, dass Migränepatienten ein leicht erhöhtes Schlaganfallrisiko mitbringen. Die können natürlich jetzt ihre Migräne nicht, wegwichteln, wenn ich das mal so formulieren darf, sondern man muss da natürlich schauen, dass man die Migräne attackenmäßig gut behandelt, aber dann eben das zusätzliche Risiko minimiert. Das heißt, die Faktoren, die ich gerade genannt habe, möglichst entweder nicht eintreten lässt oder so modifiziert, dass die nicht relevant werden. Also kein Übergewicht anhäufen, regelmäßig Sport machen, nicht rauchen, Alkohol in Maßen und meinen Blutdruck und gegebenenfalls bestehenden Diabetes oder Fettstoffwechselstörung medikamentös angehen.
Sie erwähnten im Zusammenhang mit der Multiplen Sklerose, dass Sie da vernetzt sind, auch mit Selbsthilfegruppen und anderem. Wie sieht es bei Schlaganfallpatienten und auch bei Parkinson diesbezüglich aus?
Ja, für beide Erkrankungen gibt es in Wilhelmshaven und auch in Friesland natürlich entsprechende Selbsthilfegruppen, die auch Kontakt zu mir haben. Nicht für alle Patienten kommt das in Frage. Nicht alle Patienten fühlen sich in solchen Gruppen wieder. Aber ich denke, für jeden Patienten ist es sinnvoll, sich mal damit in Verbindung zu setzen und zu schauen, ob man dort nicht eine Form der Unterstützung und Hilfe bekommt, die für einen gut ist. Das heißt, ich kann jedem nur raten, diese Angebote, die vorhanden sind, auch wahrzunehmen. Was mir auch noch sehr am Herzen liegt, ist, dass die Therapie, die wir in der Klinik oder auch im ambulanten Umfeld dann durch die Hausärzte verschreiben, was blutverdünnende Medikamente angeht, was fettstoffwechselmodifizierende Medikamente angeht, dass die nur dann wirken können, wenn sie regelmäßig eingenommen werden. Also wir können nur dann das Risiko nachhaltig senken, wenn der Patient auch die Therapie entsprechend umsetzt.
Herr Kerber, ich danke Ihnen für diese Information. Ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich hier im Studio zu besuchen.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Es ist in wenigen Minuten 17 Uhr, dann gibt es hier die Weltnachrichten von den Kollegen aus Hamburg und hinterher geht es hier auf der 87,8 weiter mit Ihrem Regionalmagazin direkt. Moderiert wird das denn von der Kollegin, nein, nicht Maren Bruns, sondern von Jessica Schwandt. Morgen in der WZ unter anderem zu lesen, dass Wilhelmshavener Ratsvorsitzender Stefan Becker da gewaltig drüber verärgert ist, dass im Rathaus immer wieder die Verschwiegenheitspflicht gebrochen wird. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Mein Name ist Jochen Schlüter. Machen Sie es gut und tschüss, Gens.